Unser heutiges Thema, nämlich die rechtlichen Vorgaben für Unternehmen in Sachen Cybersecurity und NIS 2 im Speziellen, kommt nicht von ungefähr. Die NIS-Richtlinie, kurz für The Network and Information Security Directive, regelt die Cyber- und Informationssicherheit von Organisationen und die europaweite Richtlinie muss noch in diesem Jahr, am 17. Oktober, in nationales Recht umgesetzt werden. Zeit also für eine Bestandsaufnahme und Einschätzung. Unser Thema heute, der Countdown läuft. Was Unternehmen jetzt noch über die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie wissen müssen.
IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Sophos.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Schindler und ich freue mich, heute mit Andreas Daum, einen Experten in Sachen Cybersecurity-Rechtslage, begrüßen zu dürfen. Er ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Nöhr und spezialisiert auf die rechtliche Beratung bei Digitalisierungsprozessen und komplexen IT-Projekten. Hallo, Herr Daum.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Außerdem mit dabei mein Kollege Michael Veit. Hallo, Michael.
Hallo, Jörg. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, wir saßen ja schon mal vor einigen Monaten hier zusammen in dieser Gruppe und haben das Thema NIS 2 und Cybersecurity besprochen. Es geht jetzt ja dieses Jahr in medias res. Würde ganz gerne als Einstieg einfach nochmal den Grund für die gesetzlichen Initiativen so ein bisschen beleuchten. Und zwar wird da immer wieder der starke Anstieg der Gefahren durch Unternehmen mit Cyberangriffen genannt. Michael, wie schätzt du denn die aktuelle Bedrohungslage ein?
Ja, die Bedrohungslage ist aktuell so hoch wie noch nie. Interessant ist immer das Allianz-Risk-Barometer zu betrachten. Das heißt, wie Unternehmen die Sicherheitslage und was sie als größte Bedrohungen ansehen. Und laut dem Allianz-Risk-Barometer sind Cybervorfälle das Geschäftsrisiko für Unternehmen Nummer 1. Und auf Platz 2 liegt Betriebsunterbrechung. Und das kommt typischerweise meistens gleichzeitig mit einem Cybervorfall. Also im Endeffekt sind die beiden größten Risiken, die Unternehmen beziffern, ein Cyberangriff.
Das heißt, es gibt eigentlich schon genug Gründe, sich ausführlich mit dem Thema Cybersicherheit zu beschäftigen. Natürlich steht auch der Gesetzgeber noch da und versucht, da Einfluss zu nehmen. Herr Daum, wie sieht es denn mit den IT-Sicherheitsregularien aus? Mal vielleicht einmal klar, NIS 2 haben wir, aber gab es denn eigentlich vor NIS 2 auch schon irgendwelche Regeln, die da versucht haben, Einfluss zu nehmen? Oder ist jetzt NIS 2 so dieser große Wurf?
Ja, also man kann, glaube ich, sagen, NIS 2 ist der Big Bang der Cybersicherheitsregulierung, branchenübergreifend, sektorübergreifend. Wir haben natürlich vor NIS 2 noch die NIS 1 Richtlinie, die sich aber ja auf relativ begrenzte Sektoren und Branchen beschränkt hat. Der Gesetzgeber hat genau diese Bedrohungslage aufgenommen, die der Michael gerade beschrieben hat, und mit der NIS 2 Richtlinie jetzt ein Gesetz vorgelegt und verabschiedet, das tatsächlich sich an eine breite Schicht an Unternehmen verschiedenster Couleur richtet und das auch mittelbar Auswirkungen auf Unternehmen hat, die vielleicht nicht unmittelbar in den Anwendungsbereich dieser Regulierung fallen.
Wenn wir von NIS 2 reden, klar, das Ziel ist, die Bedrohungslage für Unternehmen zu reduzieren durch diese Richtlinien. Wie schätzt du das ein, Michael? Sind die tatsächlich dazu geeignet, Unternehmen gut abzusichern? Ist das die richtige Richtung, in die sich hier der Gesetzgeber entwickelt?
Ich glaube, das geht absolut in die richtige Richtung. Das heißt, Unternehmen müssen einfach neuere IT-Sicherheitsstandards erfüllen. Das ist vielleicht am Anfang mal ein bisschen unangenehm. Das sind auch Investitionen natürlich notwendig. Aber gerade im Bereich der IT-Sicherheit ergibt das sehr viel Sinn. Unternehmen werden also durch neue Richtlinie wie NIS 2 praktisch zu ihrem Glück, also zur Sicherheit, gezwungen. Denn tatsächlich, ohne eine gut aufgestellte IT-Sicherheit stellt sich nicht die Frage, ob, sondern eigentlich nur wann man das erste Opfer oder wann man Opfer einer Cyberattacke wird.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, Herr Daum, auf den Begriff NIS 2 eingehen. Es wurde zwar reichlich diskutiert in den letzten Monaten und die meisten wissen wahrscheinlich auch grob, was es ist, aber können wir da noch mal so einen kurzen Abriss geben, was auf die Unternehmen denn mit NIS 2 zukommt und was genau von ihnen gefordert ist in dem Rahmen?
Ja, also das Ziel der NIS-2-Richtlinie habt ihr schon beide eigentlich super beschrieben. Das Ziel ist, einen ja europaweit hohen Cybersicherheitsstandards zu etablieren, und zwar für alle Branchen und Sektoren, die aus Sicht des Gesetzgebers wichtig sind. Deswegen richtet sich dieses Gesetz auch an alle privaten und öffentlichen Einrichtungen, in die diesen verschiedenen Sektoren tätig sind. Darunter fallen zum Beispiel Sektoren wie Gesundheitswesen, Verkehr, Produktion, Abfallwirtschaft, Energie, aber auch Wasser oder Abwasser. Und diese Unternehmen oder Einrichtungen, die haben eine ganze Reihe von Verpflichtungen zu erfüllen. Darunter ganz zuvörderst die Pflicht zur Implementierung von Risikomanagementmaßnahmen, also quasi geeigneten Maßnahmen, die A, dem Eintritt von Cybersicherheitsvorfällen vorbeugen und B, quasi, ja, wenn es dann mal so weit gekommen ist, dessen Auswirkungen zumindest einschränken oder auf ein möglichst geringes Maß begrenzen. Dieses Gesetz ist recht offen formuliert, die Konkretisierung obliegt den Unternehmen. Ja, das Gesetz macht aber doch schon sehr deutliche Vorgaben zum Niveau der Maßnahmen und verlangt hier einen Stand der Technik.
Okay, das heißt jetzt aber, dass nicht jedes Unternehmen von NIS2 betroffen sein wird, sondern primär gerade diese Bereiche, die Sie genannt haben. Heißt das denn jetzt aus rechtlicher Sicht Entwarnung für alle anderen? Oder wie müssen diese Unternehmen, die jetzt mal nicht direkt auf der Liste stehen, agieren? Oder was sollten die bedenken?
Naja, das Gesetz hat natürlich Ausstrahlungswirkung, weil es einen allgemein hohen Sicherheitsstandard setzt, EU-weit, und somit auch rechtliche Vorschriften konkretisiert, die vielleicht etwas allgemeiner beschrieben sind, wie zum Beispiel die Sorgfaltspflichten eines Geschäftsführers. Man kann, glaube ich, jetzt davon ausgehen, dass ein Geschäftsführer, der die NIS2-Maßnahmen nicht implementiert oder der seine Cybersicherheit zumindest vernachlässigt, sich wahrscheinlich nicht mehr um die Verantwortung stehlen kann und bei einem Cybersicherheitsvorfall wahrscheinlich auch in der Geschäftsführerhaftung drin ist, wenn er oder sie diese Maßnahmen nicht umgesetzt haben oder zumindest schwer vernachlässigt haben.
Michael, wenn du jetzt bei Unternehmen bist, wie sind denn da deine Erfahrungen mit NIS2? Macht das den Unterschied in Diskussionen und in den Gesprächen? Fühlen sich tatsächlich nur die betroffen, die auf der Liste stehen? Oder ist NIS2 auch ein Thema für Unternehmen, die jetzt erstmal sozusagen nicht direkt betroffen sind? Was hast du da für Erfahrungen gemacht an vorderster Front?
Ja, im Endeffekt ist NIS2 eigentlich so ein bisschen wie die Fortführung der DSGVO mit anderen Mitteln. Das heißt, die Unternehmen sind sich eigentlich schon seit Jahren bewusst, dass sie bestimmte Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik einsetzen müssen, um personenbezogene Daten zu schützen, aber vor allem natürlich auch, um den Unternehmensbetrieb sicherzustellen. Denn die größte Gefahr für ein Unternehmen ist tatsächlich, dass der Geschäftsbetrieb aufgrund eines IT-Vorfalls eingestellt wird oder eingeschränkt wird. Deswegen, selbst wenn Unternehmen nicht konkret unter NIS2 fallen, haben sie natürlich ein ureigenstes Interesse, dass das Unternehmen, dass die IT entsprechend weiter funktioniert. Natürlich gibt es Branchenvorgaben, wie zum Beispiel für die Automobilzulieferer gibt es TISAGs, es gibt für die Kreditkartenindustrie PCI, es gibt für den Gesundheitssektor gibt es weitere Vorgaben, die konkret noch einzelne Maßnahmen bestimmen, die umgesetzt werden müssen im Rahmen der IT-Sicherheit. Aber im Endeffekt ist es einfach so, dass praktisch jedes Unternehmen allein aus eigenem Interesse, dass sie weiter produzieren können, heute dazu gezwungen werden, erweiterte IT-Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, umzusetzen und diese auch natürlich zu verwalten.
Jetzt hast du vom Zwang gesprochen, das setzt ja auch immer eine gewisse Daumenschraube voraus. Herr Daum, was passiert denn, wenn ich NIS2 nicht zum Stichtag umgesetzt habe? Kann man dazu schon irgendwelche Aussagen machen?
Ja, ich glaube, Stichtag ist ein richtiges Stichwort, weil die NIS2-Richtlinie jetzt hier keine Übergangsfristen vorsieht. Das heißt, das Gesetz ist von den nationalen Parlamenten umzusetzen, und ab der Umsetzung gilt es dann. Und da können sich dann auch die Unternehmen nicht mehr rausreden, weil dieses Gesetz gibt es seit Dezember 2022. Es ist also wohl bekannt. Und die Konsequenzen einer Nicht-Umsetzung, die können schon recht unangenehm sein. Ja, es gibt Vor-Ort-Kontrollen, es gibt Ad-Hoc-Prüfungen, Sicherheitsaudits und Sicherheitsscans. Ja, aber es gibt eben auch Bußgelder bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Auch hier sehen wir eine gewisse Parallele zur DSGVO, die der Michael schon angesprochen hat. Hier gibt es also doch durchaus viele Daumenschrauben, die die Behörden hier ansetzen können. Und wie bereits vorher erwähnt, ist die Cybersicherheit jetzt auch eine Chefsache. Das heißt, die Vernachlässigung kann auch zu einer Geschäftsführerhaftung führen und das muss man, glaube ich, immer wieder deutlich betonen, über den Anwendungsbereich der NIS2-Richtlinie hinaus. Also auch im Hinblick auf solche Unternehmen, die vielleicht nicht unmittelbar betroffen sind von dieser Richtlinie.
Okay, das heißt, da ist schon absoluter Handlungsbedarf vonnöten. Wie wir schon gesagt haben, sollte eigentlich jedes Unternehmen im Eigeninteresse schon darauf aus sein, eine bestmögliche Cybersecurity zu machen. Wo siehst du denn, Michael, die größten Herausforderungen im Bereich IT-Sicherheit momentan, auch in Bezug auf die Umsetzung jetzt der rechtlichen Vorgaben? Wo müssen die Unternehmen am meisten ranklotzen, um im Prinzip da zum Jahresende bereit zu sein?
Die größte Herausforderung der IT-Sicherheit ist traditionell das Budget. Das heißt, konkret die richtige Budgetallokation und natürlich auch der akute Fachkräftemangel. Also das Budget, das die IT-Sicherheit hat, ist sicherlich größer heute als noch vor ein paar Jahren, wo ich mich alleine mit technischen Schutzmaßnahmen wie einem Antivirus oder Firewall schützen konnte. Heutzutage muss ich auch Personal einplanen, aber das gesamte Budget muss natürlich sinnvoll verteilt werden, sodass die technischen und personellen Voraussetzungen optimal harmonisieren. Kurz, die beste Technik bringt nichts, wenn ich sie nicht bedienen kann. Und gerade die personellen Voraussetzungen sind aufgrund des Fachkräftemangels schwer umzusetzen. Denn einerseits ist es kaum möglich, gute IT-Sicherheitsspezialisten zu bekommen und andererseits sind diese dann sehr teuer.
Das heißt, in dem Bereich haben wir schon mal einiges an Kosten auflaufen. Wenn wir gerade bei dem Thema Geld und Kosten sind, neben der Investition in Sicherheitssysteme ist natürlich auch immer wieder der Punkt, was kostet denn eigentlich so ein Cyberangriff und was können die finanziellen Auswirkungen sein? Hast du da ein paar Zahlen oder Werte, wo man einfach sagen kann, naja, Investition in Cybersicherheit kostet, aber wenn ihr betroffen seid, was ja sehr wahrscheinlich ist, wie wir gehört haben, sind die Kosten noch um Vielfaches höher.
Ja, also vielleicht einfach mal zu Zahlen. Wie häufig werden denn Unternehmen überhaupt Opfer von Cyberangriffen? Und da fragen wir jedes Jahr Unternehmen weltweit. Und im letzten Jahr haben tatsächlich 58% der Unternehmen gesagt, dass sie angegriffen wurden. Und von diesen angegriffenen Unternehmen hatten tatsächlich 3/4 danach einen erfolgreichen Ransomware-Angriff, das heißt verschlüsselte Daten. Das bedeutet in der Summe, dass über 40% der befragten Unternehmen allein im letzten Jahr Opfer eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs waren. Und der Schaden bei den Unternehmen lag im Durchschnitt bei $1.8 Millionen. Pro Vorfall. Ist also, das liegt nicht an der Lösegeldsumme. Wenige Unternehmen zahlen tatsächlich die Lösegeldsumme und die liegt dann auch im niedrigen sechsstelligen Bereich. Aber der größte Teil dieser $1.8 Millionen Schaden pro Unternehmen waren einfach durch Betriebsausfall. Denn die IT dieser Unternehmen war im Durchschnitt 30 Tage lang nicht komplett verfügbar. Ja, und das müssen sich Unternehmen mal überlegen, was würde es denn bedeuten, wenn ich 30 Tage oder nur eine Woche lang keine funktionsfähige IT hätte? Was würde das für meinen Produktionsprozess bedeuten?
Wenn viele Kosten anfallen, dann fällt ja bei vielen immer direkt das Stichwort, dann versichere ich mich halt gegen irgendwas und dann wird das schon gezahlt. Ja, darum ist denn eine Cyberversicherung sinnvoll in dem Bereich jetzt auch hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben?
Eine Cyberversicherung ist sicher sinnvoll, sie kann aber immer nur komplementär sein. Und zwar komplementär im Hinblick auf die Bedrohungen und Gefahren, die ich auch quasi mit den allerbesten Risikomanagementmaßnahmen nicht in den Griff bekomme. Wir haben es vorher von Michael gehört, auch das BSI sagt, dass die Sicherheitslage im Netz so hoch wie nie ist. Deswegen ist eine Versicherung sinnvoll. Sie kann aber quasi nicht defizitäre Maßnahmen kompensieren. Ja, ich kann nicht sagen, ja, ich vernachlässige jetzt mal meine IT-Sicherheit und hole mir dafür eine Versicherung. So funktioniert das nicht, denn auch die Versicherungen wissen ja um die Lage im Netz und auch die Versicherer schauen ganz genau hin, welche Maßnahmen das jeweilige Unternehmen implementiert hat. Und wo vielleicht ja die Defizite und Fehler liegen. Und das erhöht natürlich dann auch die Gefahr, dass ja eine Versicherung die Zahlung verweigert, weil angemessene Maßnahmen nicht getroffen worden sind.
Michael, wie sind deine Erfahrungen da wiederum bei den Unternehmen? Gibt es viele Unternehmen überhaupt welche, die sagen, naja, ich habe eine Versicherung, ich kann mich jetzt auf die faule Haut legen? Oder ist das tatsächlich den IT-Leuten oder auch den Geschäftsführungen bewusst, dass eine Versicherung hilfreich sein kann, aber nicht das Allheilmittel ist?
Also die Cyberversicherungen haben in den letzten 2-3 Jahren die Daumenschrauben ganz stark angezogen. Das bedeutet, dass die IT-Sicherheitsmaßnahmen, die ein Unternehmen leisten muss, auch gerade Personal, was diese IT-Sicherheitssysteme rund um die Uhr bedient, dass entweder es für viele Unternehmen unattraktiv wird, weil nämlich die Policen sehr hoch sind, oder das Unternehmen häufig sagt, naja, dann investiere ich doch das Budget anstelle in eine Cyber-Risikoversicherung lieber in bessere IT-Sicherheit. Und wenn eine Cyber-Risikoversicherung abgeschlossen wird, dann nur noch praktisch für die Absicherung des Restrisikos, aber nicht für die Absicherung des täglichen Betriebs und dass ich nicht Opfer eines Ransomware-Angriffs, wie er tagtäglich passiert, werde.
Das heißt, die Unternehmen haben einiges zu tun. Herr Daum, wenn wir jetzt mal nochmal auf NIS 2 zurückschwenken. Es gibt ja zum einen die Unternehmen sicherlich, die schon sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Da wäre es interessant zu wissen, was müssen die denn jetzt aktuell noch tun vor dem Stichtag? Und ja, auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch noch Unternehmen, die das Thema immer mal so schön vor sich hergeschoben haben und eigentlich noch nicht viel gemacht haben. Was ist denen jetzt zu empfehlen?
Also man kann den Betroffenen eigentlich oder potenziell Betroffenen 4 Dinge empfehlen. Ja, das erste ist mal eine Abstimmung mit den Stakeholdern. Im Unternehmen müssen alle Personen an einen Tisch gebracht werden, die mit dem Thema Cybersicherheit potenziell ja Berührungspunkte haben. Das kann die Rechtsabteilung sein, das kann die IT sein, das kann aber auch das Management sein, das muss sogar das Management sein. Ja, der zweite Schritt ist ja den Anwendungsbereich prüfen. Ja, also genau schauen, falle ich jetzt eigentlich darunter, bin ich Adressat dieser Pflichten, muss ich mich registrieren, muss ich Cybersicherheitsvorfälle melden, muss ich vielleicht bei einem Vorfall meine Kunden benachrichtigen. All das muss quasi überprüft werden, um dann auch im Fall des Falles, der hoffentlich nie eintritt, dann entsprechende Pläne zu haben. Ja. Das dritte wäre auch, sich mal die Lieferkette anzuschauen. Also welche Unternehmen sind denn in meinem Unternehmen so nachgeschaltet in der Lieferkette? Von welchen Providern bin ich abhängig? Welche Unternehmen sind für mich relevant, vielleicht sogar geschäftskritisch? Und welche Verträge habe ich denn mit diesen Lieferanten? Weil auch da kann es natürlich sein, dass ich mir durch meine Zulieferer ein Cybersicherheitsrisiko ins Haus hole. Ja, und das allerletzte und vielleicht sogar der wichtigste Punkt ist Notfallpläne vorbereiten. Ich habe es vorher schon angesprochen. Das Wichtigste ist, vorbereitet zu sein. Ja, Maßnahmen zu treffen, Maßnahmen vorzubereiten, die greifen, wenn es soweit kommt. Ja, oder auch Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass es soweit kommt. Ja, dass es zu einem Cybersicherheitsvorfall kommt. All diese Maßnahmen, all diese 4 Schritte, die beraten wir täglich an Unternehmen, die an uns herantreten und sich dem Thema widmen. Und diese 4 Punkte haben wir jetzt als die allerwichtigsten identifiziert.
Also den Worst Case zu vermeiden, ist auf jeden Fall das, was Ziel jedes Unternehmens sein sollte, sprich eine erfolgreiche Cyberattacke. Michael, wie kann ich denn jetzt meine IT so aufstellen, dass ich eben den gesetzlichen Ansprüchen entspreche, entsprechend auch eine hohe Sicherheit habe, aber eben auch diesen Kostenfaktor so ein bisschen im Zaum halten kann? Wie sehen denn da die modernen Systeme aus?
Ja, also zum einen braucht man natürlich als Basis moderne Schutztechnologien. Am Endpoint, im Netzwerk, in E-Mail-Systemen. Wichtig ist aber, dass all diese Systeme miteinander vernetzt sind. Also sprich, man nutzt jetzt mittlerweile Telemetrie aus E-Mail-Systemen, von Anmeldesystemen, um Fehlanmeldungen zum Beispiel zu erkennen, aber auch sogenannte Network Detection and Response Systeme. Das heißt, so Sensoren im internen Netzwerk, mit denen ich Insider-Bedrohungen, fremde Geräte im Netzwerk oder auch Angriffe auf meine IoT-OT-Systeme erkennen kann. Dann brauche ich tatsächlich so eine Technologie, die nennt sich XDR, um all diese Daten von allen Systemen und Sensoren zu analysieren, zu korrelieren. An dieser Stelle kommt KI heutzutage ins Spiel, die einfach aus dieser großen Datenmenge die relevanten Ereignisse rausfischt, isoliert, die dann von menschlichen Sicherheitsspezialisten analysiert werden. Also an dieser Stelle der Erkenntniskette brauche ich tatsächlich menschliche IT-Sicherheitsspezialisten, die diese von der KI vorsortierten Ereignisse mit dem menschlichen Verständnis um Vorgänge im Unternehmen untersuchen und so reagieren kann, dass Angreifer frühestmöglich gestoppt und aus dem gesamten Unternehmensnetzwerk entfernt werden. Und das müssen die natürlich rund um die Uhr machen, diese Sicherheitssysteme bedienen. Denn auch das sagen unsere Statistiken, dass 90% der Angriffe außerhalb der regulären Geschäftszeiten starten, also wenn die normale IT im Feierabend oder im Wochenende ist. Die meisten Unternehmens-ITs können sich so ein Sicherheitsteam rund um die Uhr nicht leisten und nutzen deshalb Dienste von Anbietern wie Sophos, Das nennt sich Managed Detection and Response. Das heißt, das sind Sicherheitsspezialisten, die rund um die Uhr die Sicherheitssysteme in Unternehmen bedienen und dann bei Bedarf mit menschlicher Intelligenz unverzüglich reagieren. Wir bei Sophos haben zum Beispiel mehr als von 500 solcher Analysten, solcher Spezialisten, die jetzt schon über 20.000 Unternehmen, Kunden von Sophos mit diesem Thema Managed Detection und Response versorgen und dann sich darum kümmern, dass die eben nicht Opfer von Cyberangriffen werden.
Okay, das heißt, wir haben Playbooks sowohl in technischer als auch in juristischer Hinsicht vorhanden. Dann hoffen wir mal, dass die Unternehmen das entsprechend umsetzen jetzt in den nächsten Monaten. Vielen Dank, Herr Daum und auch Michael, für eure Ausführungen. Wenn sich jetzt die Leute noch näher in die IT-Security-Themen einlesen möchten, können sie das gerne unter www.sophosblog.de tun und auch über Themenvorschläge und Anregungen freuen wir uns sehr. Dann jetzt erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Vielen Dank, Wiederhören.
Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.